Wenn die falschen Leute lachen, dann war es dann schon einmal eng mit der Karriere. Im Grunde ist dieses Buch ein Weckruf an das wertkonservative liberale Bürgertum.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 15. Folge unseres A21-Podcasts. Mein heutiger Gast ist studierter Physiker. Er war bayerischer Meister im Beachvolleyball. Er macht seit 25 Jahren erfolgreich Kabarett, war lange Zeit Moderator der ARD-Sendung Wissen vor 8. Und am 14. August erscheint jetzt sein neues Buch mit dem Titel What the Fuck Deutschland? Warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Die Rede ist von Vince Ebert. Ebert attestiert unserer Gesellschaft einen Rückfall in voraufklärerische Zeiten. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse würden relativiert, schreibt er in seinem Buch, Energieversorgung und Wirtschaftspolitik nach Bauchgefühl betrieben, Migrationsfragen ideologisch verengt, Probleme würden nicht mehr durchdacht, sondern durchfühlt. Und über all das möchte ich gleich mit ihm sprechen. Davor haben wir für Sie aber noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Vorwort, das die stellvertretende Leiterin unserer Denkfabrik, Christina Schröder, für das neue Buch Die Corona-Generation von Birgit Kelle und Eva Dämmerle verfasst hat.
Ausgerechnet gegenüber Kindern und Jugendlichen herrschte in den Jahren der Pandemie in Deutschland ein unbarmherziger Rigorismus, den ich in unserem liberalen Land niemals für möglich gehalten hätte. Mein Gefühl war ganz klar, hier läuft etwas völlig falsch. Basale Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, etwa, dass auch Kinder und Jugendliche vulnerabel sind, und zwar psychisch, oder dass in der Adoleszenz verpasste soziale Erfahrungen kaum nachholbar sind, zählten plötzlich nicht mehr. Wer es doch wagte, derartiges zu erwähnen, wurde herrisch zurechtgewiesen. Das Virus diskutiert nicht. In genau diesem Punkt hat unsere Gesellschaft gegenüber Kindern und Jugendlichen dramatisch versagt. Es gab ja noch nicht mal eine nennenswerte gesellschaftliche Debatte darüber, was Schulschließungen und die drastischen Maßnahmen die Schule, wenn sie denn mal offen war, zu einem kalten, freudlosen Ort machten, für Kinder und Jugendliche bedeuteten. Dabei hätte es für das Seelenheil vieler Kinder, Jugendlicher und ihrer Eltern sicher viel bedeutet, wenn es wenigstens eine erkennbare Abwägung dieser Punkte gegeben hätte. Selbst wenn man sich am Ende dann doch für den rigorosen Kurs entschieden hätte, Kinder und ihre Eltern hätten dann wenigstens das Gefühl gehabt, dass man sieht, was all das für sie bedeutet.
Den ganzen Text finden Sie auf unserer Homepage www.denkfabrik-r21.de. Und jetzt ist mein heutiger Gast bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, lieber Vince Ebert.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Herr Ebert, Sie leben inzwischen in Wien, habe ich gelesen, eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Als Deutscher in Österreich, sind Sie schon integriert oder fallen Sie noch negativ auf?
Naja, ich bin mit einer Österreicherin verheiratet seit 17 Jahren und ich kann auch von Reinhard Fendrich I am from Austria mittlerweile fehlerfrei mitsingen. Insofern dulden die den Piefke schon.
Halten die Österreicher uns Piefkes, uns Deutsche für humorlos? Und falls ja, haben sie recht?
Das ist natürlich so ein Klischee. Ich mache im Programm ja auch meine Witze drüber, dass der Piefke gilt ja so als der humorlose Erbsenzähler und da ist teilweise ein bisschen was dran. Bekannte aus Stuttgart haben sich jetzt entschieden, sich zu trennen, wollen dabei aber noch so lange warten, bis das gemeinsame Netflix-Abo ausläuft. Also das ist typisch deutsch. Und dieses Klischee bediene ich natürlich auch.
Ich habe Sie das erste Mal übrigens live gesehen, 2013. Sie waren da in München im Schlachthof, haben eine Show gespielt.
Ja.
Und eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, das war sehr beeindruckend. Sie haben an einer Stelle über die Freiheit gesprochen, betont, wie toll das ist, dass wir in so einem freien Land leben, wo man alles sagen und über jeden und alles Witze machen darf. Und im Publikum haben alle zustimmend genickt. Und Sie haben aber, während Sie da geredet haben, so ein lustiges Gesicht auf dem Flipchart gemalt und haben sich dann umgedreht und ins Publikum gefragt, so, und wer von Ihnen schreibt jetzt hier Mohammed drunter? Genau. Das war sensationell, auch die Reaktion, betretenes Schweigen. Zwei Jahre später war dann der Anschlag auf Charlie Hebdo, auf die französische Satirezeitschrift. Würden Sie diese Nummer heute noch so bringen? Haben Sie die noch im Programm?
Ich habe sie nicht mehr im Programm, aber ich habe es mir neulich mal wieder angeguckt, gibt es auf YouTube noch. Es war irgendwie schon so ein bisschen prophetisch, glaube ich, um jetzt mal im Wortwitz zu bleiben. Ich rede tatsächlich im aktuellen Programm über das Thema Migration auf eine andere Art und Weise, thematisiert es nach wie vor. Die Nummer ist natürlich nach wie vor aktuell, glaube ich, aber ich versuche ja immer, meinem Publikum was Neues zu bieten. Und insofern werde ich die jetzt nicht mehr neu aufwärmen. Und wer sie sehen will auf YouTube, ist sie auf jeden Fall noch drin.
Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch, in Ihrem neuen Buch, das demnächst erscheint, finde ich sehr treffend dazu, die Trennlinie zwischen einer freien und einer unfreien Gesellschaft verlief schon immer entlang der Humorgrenze.
Ja.
Was darf Humor heute? Verläuft die Grenze heute woanders als früher?
Also ich mache das Ganze jetzt schon seit 1998 und am Anfang war das wirklich toll. Also damals haben wir einfach Gags geschrieben und waren froh, wenn die Leute lachen. Und dann kam irgendwann mal so eine Zeit, da musste man Gags schreiben, bei denen die richtigen Leute lachen. Wenn die falschen Leute lachen, dann war es dann schon auch mal eng mit der Karriere. Ich glaube, ich spreche da für viele Kollegen, dass ich in den letzten Jahren so eine wahnsinnige Biedermeier-Zeit entwickelt hat, dass man sich als Kabarettist, als Satiriker schon beim Schreiben von Gags fragt, könnte ich da in eine falsche Ecke, in eine falsche Richtung gestellt werden? Gibt's vielleicht einen Shitstorm? Also das ist schon eine Zeit, die sich verändert hat, die ich ganz schlimm finde und schrecklich finde. Und ich habe mich eben dafür entschieden, zu sagen, ich lasse mich da nicht anstecken von diesem vorauseilenden Gehorsam und schreibe und sage weiterhin Dinge, die ich für richtig und für witzig und für gut halte, unabhängig davon, ob jetzt Leute sagen, der ist jetzt falsch abgebogen oder der hat sich in eine komische Ecke entwickelt, weil ich finde, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Es ist eher die Kultur, die sich verändert hat, der Zeitgeist, der ist empfindlicher geworden. Das versuche ich natürlich im Programm, im Buch auch anzusprechen. Und das schätzen die Leute auch.
Mein Eindruck ist, dass gar nicht so sehr ausschlaggebend ist, was für Witze man macht, sondern eher über wen man sie macht.
Ja.
Also Beispiel über Donald Trump. Können Sie alles sagen? Da können Sie als Satiriker auch irgendwelche Mordfantasien ausbreiten. Umgekehrt gibt's Persönlichkeiten, die sind fast schon sakrosankt. Also vor ein paar Jahren war das zum Beispiel Greta Thunberg. An die hat sich mal ein Kollege von Ihnen herangewagt, der Dieter Nuhr, hat ein paar harmlose Witzchen über Sie gemacht und da ist gleich ein Shitstorm über ihn hereingebrochen. Gibt es Leute, über die Sie keine Witze machen würden, weil Sie da sagen, den Shitstorm tue ich mir nicht an?
Also Shitstorms fürchte ich definitiv nicht. Ich will mich jetzt auch nicht als Opfer einer Cancel Culture da definieren. Ich fühle mich nicht gecancelt. Ich bezeichne das im Buch auch eher als eine Einschüchterungskultur. Also man versucht durch so einen Shitstorm eine Debatte zu unterdrücken. Und es liegt an jedem selbst, ob er sich da einschüchtern lässt oder nicht. Generell habe ich die schlimmsten Sachen sind immer über mich hinweggezogen, weil ich wahrscheinlich von der Thematik, vom Typ her jemand bin, der sich eigentlich wenig an Einzelpersonen abarbeitet. Also ich mochte das nie, dass man sich halt einen raussucht, ob das jetzt Trump oder Habeck ist, auf den man dann irgendwie 20 Minuten lang da Gags macht und auf den man einprügelt. Das fand ich immer so ein bisschen billig. Mich interessiert, da kommt vielleicht der Naturwissenschaftler auch raus, mich interessiert weniger, dass Annalena Baerbock Außenministerin war und was die alles gesagt hat und was alles idiotisch war, sondern welches System ist dafür verantwortlich, dass solche Leute zum Beispiel nach oben kommen? Das finde ich eine viel interessantere, viel weitreichendere Frage. Ist das politische Anreizsystem vielleicht so falsch, dass man vielleicht nicht die klügsten und die besten und die intelligentesten Köpfe in die Regierung bekommt?
Ihr neues Buch heißt What the Fuck Deutschland, so geschrieben, wie man es spricht. Ich hatte das Vergnügen, es vorab lesen zu dürfen. Es erscheint jetzt Mitte August.
Genau, 14. August.
Am 15. 14. August.
Kann aber natürlich empfehlen. Schon vorbestellt werden.
Sehr gut, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Das ist wieder eine Mischung aus Sachbuch, Comedy oder Kabarett und ja, auch politischen Meinungsartikeln, würde ich sagen. Es ist wie üblich in Ihren Büchern, man lernt sehr viel. Es geht um Philosophie, Psychologie, Technik, Naturwissenschaften, alles Mögliche. Das Ganze ist wie immer sehr unterhaltsam. Also Sie lockern das Faktenwissen, das Sie da vermitteln, ja immer wieder durch Jokes auf. Als politisches und gesellschaftskritisches Buch war mein Gefühl beim Lesen, ist es ein bisschen pessimistischer, vielleicht auch ein bisschen zorniger geraten als das, was man bisher von Ihnen gewohnt ist. Täuscht da mein Eindruck oder ist Ihnen angesichts der Entwicklung so ein bisschen was von Ihrer Heiterkeit abhanden gekommen?
Ja, definitiv. Ich schreibe es ja auch im Buch explizit, dass ich einen Großteil meiner Leichtigkeit und meines Optimismus auch ein bisschen verloren habe. Dass ich mich selber zwingen muss, nicht zynisch oder sarkastisch zu werden. Und ich liefere eigentlich auch die Erklärung. Also ich habe mein vorheriges Buch, Lichtblick statt Blackout, das kam im September 2022 raus und das behandelt das Thema Klimapolitik und Energieversorgung. Und das kam in dieser Zeit raus, in der ja noch nicht ganz klar war, wohin sich Deutschland entwickelt. Ukraine-Krieg war da, aber Habeck war Wirtschaftsminister. Damals, ganz am Anfang, wusste man noch nicht, vielleicht kriegen wir die Kurve, vielleicht lassen wir die Kernkraftwerke noch länger laufen angesichts dieser dramatischen Situation. Und mich haben, weil das Buch halt sofort irgendwie auf Platz 2 in die Spiegelliste geschossen ist, das haben viele Leute gelesen, eben auch Leute von der damaligen Bundesregierung. Und dann haben mich viele kontaktiert. Also einige haben schon privat Kontakt mit mir aufgenommen und haben gesagt, wir haben das Buch gelesen, das, was Sie da schreiben, wir sehen das ganz genauso.
Ist totaler beherzigt hat man es nicht.
Bitte?
Beherzigt hat man es nicht.
Genau, das war der Punkt. Also wir haben da drüber geredet und ich habe mir gedacht, hey, vielleicht tut sich ja doch was. Also da ist ja schon eine Einsicht da. Also ich habe jetzt natürlich nicht mit allen gesprochen, aber mit ein paar schon. Und dann 2 Wochen, 3 Wochen später kamen diese Abstimmungen über den endgültigen Atomausstieg, über das Gebäudeenergiegesetz. Und da kann man ja dann sich angucken, wer genau wie abgestimmt hat. Also kann die Leute wirklich namentlich raussuchen, wie haben die abgestimmt. Und jeder, der mir unter 4 Augen gesagt hat, das ist ein Quatsch, was wir da machen, hat genau das Gegenteil abgestimmt. Und das hat mich wirklich bestürzt. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, nach wie vor. Weil die Leute sagen ja immer, naja, die Politiker sind halt einfach nur dumm oder ideologisch verblendet. Das gibt's vielleicht, ja. Aber die allermeisten, ich merke das auch, wenn ich Vorträge vor Unternehmen und Verbänden halte, da sitzen ja immer irgendwelche Bundestagsabgeordneten mit im Raum. Wenn man sich mit denen unterhält, sind die allermeisten parteiübergreifend eigentlich recht vernünftig, sehen die Sachen klar und sagen, da und da gibt es ein Problem und das müssen wir lösen. Aber wenn die dann in die Abstimmungen gehen, wenn die dann in diesem Fraktionszwang, in diesem Listensystem, in diesem ganzen parteipolitischen Wirrwarr gefangen sind, stimmen sie komplett gegen ihr Gewissen ab. Sehr viele. Trotz bestem Wissen und Gewissen. Und das hat mich wirklich bestürzt. Und ich schreibe es auch im Buch, dass das Anreizsystem der politischen Parteien, und zwar parteiübergreifend, einfach total dysfunktional ist, meiner Ansicht nach. Und weil es dazu führt, dass eigentlich intelligente, informierte Menschen gegen das abstimmen, was sie eigentlich selber machen würden, wenn sie frei entscheiden könnten.
Haben Sie mal eine politische Karriere in Erwägung gezogen?
Um Gottes Willen, nein. Nein. Nein, ich sehe mich als klassischer Hofnarr. Und der war ja schon immer derjenige, der dem König und dem Kaiser die Wahrheit sagen durfte. Das muss halt nur witzig sein. Und ich bin da gerne Einzelkämpfer und tummel mich da in vielerlei Bereichen und genieße da auch meine Unabhängigkeit. Und mir wäre es eigentlich wichtiger, weil viele sagen, geh doch in die Politik, und ich plädiere eigentlich für eine viel stärkere Entpolitisierung in unserer Gesellschaft. Ich finde einfach, dass das Parteiensystem, die Parteien, die wir haben, aus vielerlei Hinsicht haben viel zu viel Macht und viel zu viel Einflussmöglichkeiten. Also dieses Schweizer Modell, das ich zum Beispiel sehr gut finde, wo es eine direkte Demokratie gibt, wo viele, viele Dinge per Volksentscheid, per Entscheid vom Souverän selbst entschieden werden, wo Politiker gar nicht so viel Macht haben, dass sie Entscheidungen treffen, die das Volk enttäuschen könnten. Das ist mir sehr viel sympathischer, und das werden wir in Deutschland nicht machen. Aber ich sehe einfach, dass das politische System gegenüber dem Souverän, also uns, dem Volk, viel zu viel Macht hat und viel zu viele Entscheidungen über das Volk hinweg betreibt, was wir aber teilweise auch selber verschuldet haben, indem wir über Jahrzehnte hinweg, und zwar auch parteiübergreifend, wir haben uns immer irgendwelche Parteien gewünscht, die uns eigentlich rundum Sorglospakete versprechen. Und im Grunde haben wir die Politik auch überfordert mit unseren Wahlen. Und dann waren wir enttäuscht, wenn das nicht so funktioniert hat. Aber statt zu sagen, wir brauchen mehr Eigenverantwortung, wir brauchen wieder mehr Selbstbestimmung, haben wir eben eine andere Partei gewählt, die uns dann wieder irgendwelche absurden Rundum-Sorglos-Pakete versprochen hat. Das heißt also, diese übergroße Macht der Parteien haben wir teilweise als Volk selber verschuldet.
Mhm. Kommen wir auf Ihr Buch zu sprechen. Sie schreiben, ich zitiere aus dem Buch, fast unbemerkt haben verschiedene gesellschaftliche Strömungen an Einfluss gewonnen, die allesamt Wunschdenken und Fantasie an die Stelle von Rationalität und Wissen stellen. Und nicht nur das, auch Werte wie Humanität und Liberalität werden von ihnen nach Gutdünken relativiert und nach eigenem Gusto uminterpretiert. An anderer Stelle schreiben Sie, es hat sich eine Abkehr vollzogen von dem, was unsere Kultur im Kern ausmacht. Der vernünftige Blick auf die Welt, der war ein Erbe der Aufklärung, die uns gelehrt hat, selbstständig zu denken. Deren Werte sehe ich in unserer Kultur erheblich bedroht. Herr Ebert, bedroht von wem und inwiefern?
Also im Grunde ist dieses Buch ein Weckruf an das wertkonservative liberale Bürgertum. Die 80% der Bevölkerung, würde ich jetzt mal sagen, auch parteiübergreifend, die eigentlich unter vier Augen sagen, da läuft einiges schief und wir wollen bestimmte Dinge nicht. Und die aber über Jahrzehnte hinweg das Maul gehalten haben. Die immer gesagt haben, na, wir mischen uns da nicht ein und es ist uns zu kontrovers. Und ich schreibe auch im Buch, wenn die Vernünftigen und Besonnenen die Debatte verlassen, dann überlassen sie den Narren das Feld. Und ich glaube, das ist in den letzten 20, 30 Jahren tatsächlich passiert. Also das Buch richtet sich weniger gegen die Ränder, die Ideologen, die extremen Leute, die irgendwas Absurdes fordern in jeglicher Form, sondern eigentlich, es ist eine Abrechnung oder ein Weckruf an die vielen, vielen Leute, die aus aus Angst, aus Duckmäusertum, aus Naivität vielleicht auch, aus Bequemlichkeit immer geschwiegen haben. Und das fängt eben nicht, das hört nicht nur beim Bundestag auf, das fängt eigentlich beim Elternabend an, indem man sich hinstellt und sagt, wenn da was beschlossen wird, nein, das möchte ich nicht. Also diese Bereitschaft des Bürgertums in den Dissens zu gehen, in den Dissens zu gehen, in die Kontroverse zu gehen, auch mal zu sagen, Moment mal, da finden wir keinen Kompromiss. Das ist falsch. Ich empfinde das nicht richtig. Das haben wir aufgegeben, meiner Meinung nach. Und dadurch haben natürlich eine Klasse von Leuten, also nicht nur in der Politik, sondern eben auch in den Medien, also der Marsch durch die Institutionen, den die Linken ja vor 50 Jahren angekündigt haben, der ist abgeschlossen. Die sitzen mittlerweile in den Medienhäusern, in den NGOs, die haben die Deutungshoheit, aber nicht, weil sie so stark sind oder so viele sind, weil sie die Mehrheit sind, ganz und gar nicht, sondern weil das liberale, wertkonservative Bürgertum seit langer Zeit das Maul gehalten hat. Und das ist ein Riesenfehler, finde ich.
Und inwiefern sehen Sie die Werte der Aufklärung bedroht? Inwiefern hat dieses Milieu, das Sie jetzt gerade beschrieben haben, das den Marsch durch die Institutionen erfolgreich abgeschlossen hat, inwiefern hat das Rationalität und Wissen durch Wunschdenken und Fantasie ersetzt, wie Sie es im Buch schreiben?
Also ein paar Bereiche, wenn Sie zum Beispiel die Energiepolitik anschauen, da versuchen wir mit Wind- und Sonnenenergie eine Industrienation am Laufen zu halten in letzter Konsequenz. Das ist totaler Irrsinn. Ich habe es im letzten Buch im Detail beschrieben, also wo wir einfach sagen, wir wollen der Welt zeigen, dass wir klimaneutral werden, dann schalten wir Atomkraftwerke ab, die eigentlich als einzige grundlastfähige Energieform CO2-frei Energie produziert. Also das funktioniert alles nicht. Wir sehen es in dieser ganzen biologischen und soziologischen Gender-Ideologie. Also wenn ich das vor 2 Jahren war Marie-Louise Vollbrecht an der Berliner Humboldt-Uni, das ist eine Biologin, die wollte einen Vortrag über die Zweigeschlechtlichkeit von Fischen. wollte darüber reden. Und da haben Studenten der Humboldt-Uni diesen Vortrag so gestört, beziehungsweise haben am Anfang so Randale gemacht, dass dieser Vortrag abgesagt wurde, weil das die Studenten transfeindlich fanden. Das heißt also eindeutige biologische Zusammenhänge werden teilweise an Universitäten relativiert, negiert. Und das ist natürlich, das meine ich mit Abkehr von aufklärerischen Werten.
Ich habe vor einiger Zeit etwas auf Instagram gesehen. Da wurde ein Kommentar gelöscht von dem WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks.
Ja.
Weil in diesem Kommentar geschrieben wurde, es gäbe 2 biologische Geschlechter.
Ja.
Also ich habe das so in der Schule gelernt. Nach dem Kenntnisstand, den ich aus meinem Biologieunterricht habe, ist das ein wissenschaftlicher Fakt. Warum wird man heute dafür in einem öffentlich-rechtlichen Wissenschaftsmagazin zensiert?
Also ich habe ja in der ARD 10 Jahre Wissen vor 8 moderiert. Und ich habe eben immer versucht, Weltanschauungen von Fakten zu trennen. Und darum geht es eigentlich auch in der Wissenschaft. Wissenschaft erklärt, wie die Zusammenhänge sind. Wissenschaft versucht, sich der Wahrheit anzunähern, nach objektiven Standards. Und dass Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, das ist einfach eine im Kern total unwissenschaftliche Aussage. Natürlich gibt es schon immer feminine Männer und maskuline Frauen. Also die Trennschärfe, wie sich Frauen und Männer begreifen, dass die männliche und weibliche Eigenschaften, die sich auch im Sozialverhalten zum Beispiel äußern haben, das ist ja überhaupt nicht gegen die Biologie. Also das ist ja eine Vorstellung, das zu sagen, wäre total absurd. Das wird Ihnen auch kein Biologe so sagen, sondern die sagen ja, es gibt da Grauzonen, ganz klar. Aber das total Unwissenschaftliche an dieser Gender-Ideologie ist eben, dass es tatsächlich an Universitäten Menschen gibt, die sagen, dass ein biologisches Geschlecht eigentlich nicht existiert. Dass also die Chromosomen, die Keimzellen, die jemand in sich hat, nichts darüber aussagen, ob sie ein Mann oder eine Frau oder eine Transperson oder irgendwas dazwischen ist. Ich kann da jetzt gerne Christiane Nüßlein-Vollhardt zitieren, Nobelpreisträgerin, Biologin, die gesagt hat, sie können ihr Geschlecht nicht wechseln, weil das Geschlecht durch ihre Keimzellen, durch ihre Chromosomen definiert ist. Wie sich jemand im Innersten fühlt, ist vollkommen irrelevant für das biologische Geschlecht. Das heißt natürlich nicht, dass man jemanden, also ich bin liberaler Mensch, ich glaube die allermeisten auch, wenn sich ein Mann als Frau fühlt und sich dann ein Kleid anzieht und durch die Straße geht, dann sind die allermeisten von uns tolerant und sagen, ja gut, soll er machen, habe ich nichts dagegen, was soll das, ist doch überhaupt kein Problem. Und ich glaube, da waren wir in den 90er Jahren schon viel weiter und heute wird das als ein biologischer Fakt gesehen. Und das ist natürlich vollkommen unwissenschaftlich und antiaufklärerisch.
Ich kann zu dem Thema auf eine frühere Folge unseres Podcasts verweisen. Ich habe vor einigen Monaten mit Valerie Wilms gesprochen, die als erste Transfrau im Deutschen Bundestag saß und zu diesen Themen auch eine Meinung hat, die von einigen Transaktivisten abweicht. Die würde jetzt zum Beispiel nicht negieren, dass es biologisch gesehen die zwei Geschlechter gibt. Diese Thesen, die Sie jetzt beschrieben haben, gerade auch diese Gender-Thesen, die beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Das lässt sich alles ein bisschen zusammenfassen mit dem Begriff Postmodernismus. Das ist ja die Richtung, die alles dekonstruiert hat, die gesagt hat, alles, was wir an Wahrheit, an Fakten kennen, ist im Grunde genommen nur ein soziales Konstrukt. Und Sie sehen, so habe ich das ein bisschen aus dem Buch rausgelesen, Sie sehen eigentlich diesen Postmodernismus ein bisschen als die Wurzel allen Übels, das wir momentan haben. Können Sie das ein bisschen erklären?
Also ich glaube, das ist die Wurzel dessen, was wir heute Wokeness nennen. Also Postmodernismus kam vor etwa 60 Jahren auf. Judith Butler oder Michel Foucault waren so die großen postmodernen Denker. Und diese Denkschule basiert im Grunde genommen darauf, dass man sagt, objektive Wahrheiten existieren eigentlich nicht. Das ist eine Frage der Perspektive. Und das ist speziell von Foucault so definiert worden oder gesagt worden, alles ist eine Frage von Machtstrukturen. Also wenn ich zwei biologische Geschlechter ist schon alleine deswegen falsch, weil diese Theorie von weißen etablierten Wissenschaftlern vertreten werden, die Macht haben. Rassismus gibt es nur von Weißen gegenüber Schwarzen, weil die Schwarzen gegenüber den Weißen nicht in der Machtposition sind, sondern weil die Weißen immer noch unter diesem postkolonialen Unterdrückungsmechanismus stehen. Deswegen kann es schwarzen Rassismus gar nicht geben. Und das ist natürlich eine These, die ziemlich bedenkenswürdig ist. Natürlich gibt es Machtstrukturen in jeglicher Form, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man jede objektive Wahrheit oder alles auf dieses Täter-Opfer-Syndrom projiziert, dann macht man sich natürlich zu einfach, dann macht man sich total simpel. Und es ist eben auch der Grund, der Postmodernismus, dass eben auch diese Theorie, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, sich durchgesetzt hat, dass Fettleibigkeit keine medizinischen Probleme haben kann, weil das ja nur von etablierten Wissenschaftlern kommt. Das heißt also, im Zuge dieser Theorie werden eben auch evidenzbasierte objektive Wahrheiten vollkommen negiert. Und das ist eine Theorie, die vor 60 Jahren entstand und sich an den Universitäten über die letzten Jahrzehnte so breit gemacht hat, dass sie das Denken von vielen, vielen Studenten, teilweise auch von Professoren durchdrungen hat.
Sie schreiben im Buch, der aufgeklärte Westen führt so seit geraumer Zeit einen ideologischen Kampf gegen Rationalität und Objektivität. Es ist ein Kampf gegen sich selbst und ein Akt der geistigen Selbstzerstörung. Ist es das, was Sie mit dem Titel des Buches meinen, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, um jetzt mal was Positives zu sagen zur Aufklärung und zum Postmodernismus. Es war schon immer ein Kennzeichen von der westlichen Kultur, sich selbst in Zweifel zu stellen. Also zu sagen, was wir Deutschen im Dritten Reich gemacht haben, im Kolonialismus gemacht haben, das war fürchterlich. Also diese Aufarbeitungskultur, die wir haben, die ist was total Positives. Ich glaube, da sind wir in einer Kultur, die das vielleicht wie keine andere Kultur weltweit gut hingekriegt hat. Also dieses Korrekturglied. Wir haben Fehler gemacht und wir müssen uns verbessern. Auf humanistischer Sicht etc. Diese postmoderne Bewegung und dieser Wokismus, der entstanden ist, hat das aber so übertrieben, dass man praktisch alles, was unsere westliche Kultur ausmacht, auch die positiven Errungenschaften, Humanismus, Liberalität, Meinungsfreiheit, wissenschaftliche Erkenntnisse, technologische Errungenschaften, dass man das alles als böse und als fürchterlich ansieht. Also man möchte alles dekonstruieren, aber wenn man alles dekonstruiert, dekonstruiert man auch das Gute, das Positive und dadurch ist keinem geholfen. Und das meine ich mit Akt der geistigen Selbstzerstörung.
Sie schreiben in dem Buch ja auch über eine Podiumsdiskussion, auf der Sie mal mit einem Mullah saßen, mit einem islamischen Geistlichen, der gesagt hat, der Westen hat keine Werte.
Ja, also es ist eine schöne Geschichte, weil und dann holt er sein Handy raus und ich frage ihn, was er da in der Hand hat. Und dann sagt er, das ist mein neues iPhone. Und dann habe ich mir gedacht, also das iPhone ist eigentlich so ein in sowas Einfachem wie einem oder sowas Kompliziertem wie einem iPhone sind eigentlich ganz, ganz viele unserer aufgeklärten Werte hängen damit zusammen. Also zum einen natürlich diese technologischen Erkenntnisse, die in der Aufklärung, in der industriellen Revolution entstanden sind, wissenschaftliche Revolutionen, aber eben auch so Sachen wie Meinungsfreiheit, dass man natürlich, wenn man zur Erkenntnis kommen will, wenn man technologisch sich weiterentwickeln will, dass man andere Meinungen, andere Stimmen anhört, dass man offen ist gegenüber Veränderungen. Die Idee der freien Marktwirtschaft, also dass wir Handel betrieben haben vor 300, 400 Jahren angefangen haben, dass man das kleine dass kleine Handwerker, die kein Geld hatten, nicht mehr dem Lehnsherr unterworfen waren, sondern sich selbst was aufbauen konnten, wenn sie clever waren, wenn sie geschickt waren. Und wenn man sich zum Beispiel die Geschichte von amerikanischen Unternehmern anguckt, dann waren das oftmals einfache Leute, die kamen nicht von Geld. Das waren einfache Leute, Immigranten der ersten, zweiten Generation, die mit klugen Ideen in diesen westlichen Gesellschaften auf einmal zu Milliardären wurden, weil ihnen diese Kultur das ermöglicht hat. Das heißt, in so einem iPhone stecken unfassbar viele Dinge drin, die den aufgeklärten Westen groß gemacht haben.
Mhm. weil Sie jetzt von Immigranten, die in den USA Unternehmer wurden, sprechen. Mir fällt spontan ein Landsmann von Ihnen, auch ein Franke, Levi Strauss.
Ja, genau. Also Levi Strauss, glaube ich, nach Amerika gegangen und hat die Jeans erfunden.
Ne? Ja, die ja jetzt auch wieder Gegenstand eines Kulturkampfes ist, wenn wir uns an die Werbung von American Eagle erinnern. ja. Sydney Sweeney oder wie die Dame heißt und genau. Ihre guten Gene, querstrich ihre guten Jeans. Ja, auch das, glaube ich, Ausdruck dieser Debatten, die Sie im Buch thematisieren.
Also in Amerika ist natürlich durch Trump, also ich will das Thema jetzt nicht irgendwie da durchnudeln, aber ist durch Trump natürlich wieder sowas Anti-Wokes entstanden. Da kommt es wieder zu einer Veränderung. In Deutschland sieht es derzeit noch nicht so aus. Also ich sehe das oftmals, wenn ich vor deutschen Unternehmen irgendwelche Vorträge halte. Bei den Mittelständlern sieht es noch ganz gut aus, aber gerade in den Konzernstrukturen, da hat teilweise der Diversitätsbeauftragte oder die Diversitätsbeauftragte, meistens ist es eine Dame, manchmal mehr Macht als der Entwicklungschef. Und ich schreibe im Buch auch über diesen Vorfall von einem Freund von mir, der ist Partner von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der hat vor 2 Jahren einen LinkedIn-Beitrag von mir, in dem es über 2 biologische Geschlechter gibt, nur geliked. Der hat noch nicht mal kommentiert, nur geliked. Der wurde am nächsten Tag in seiner Firma, in seinem Konzern, wie ein 10-jähriger Schuljunge vor die Diversitätsbeauftragte geschleppt und musste sich erklären, doch wirklich, das kann ich bezeugen, und musste sich als Partner einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von der sagen lassen, dass das nicht Konzernphilosophie ist. Also das ist unfassbar.
Also wer mal was richtig Mutiges machen will, richtig verwegen, der geht jetzt auf Ihre LinkedIn-Seite und liked einen Beitrag von Ihnen.
Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich kriege bestimmt in der Woche 10 private Mails von LinkedIn-Fans oder von LinkedIn-Leuten, die sagen, ich traue mich, Ihre Beiträge, die ja in keinster Weise radikal oder demokratiefeindlich oder was auch immer sind, die manchmal überspitzt sind, die satirisch sind, die lustig sind, ich traue mich, die nicht zu liken oder zu kommentieren, weil ich weiß, ich fürchte, dass ich in meinem Unternehmen Probleme bekommen könnte. Das ist natürlich eine Kultur, die wir da erschaffen haben, die fürchterlich ist.
Absolut. Ja, und die Schere im Kopf. Sie haben in dem Buch geschrieben, Sokrates war das erste Opfer der Cancel Culture. Der ist ja, ja auch genau. den Griechen auf den Keks gegangen, weil er alles hinterfragt hat und musste dann aus dem Giftbecher trinken. So schlimm ist es heute nicht, aber man zensiert sich selbst ein Stück weit. Ne?
Ja, also ich glaube, Gehorsam. Vielleicht ist der Zenit schon überschritten. Es trauen sich, glaube ich, immer mehr Menschen zu sagen, mir ist das jetzt so extrem, ich sage jetzt, was ich denke. Ich finde, mein Appell ist auch im Buch, es könnten sich noch viel mehr Menschen trauen, zu sagen, sagt das, was ihr denkt. Ich zitiere auch den guten Alfred Herrhausen, der in den, ich glaube, 80er Jahren war es, von der RAF ermordet worden ist. Der hat in seinem Buch damals schon geschrieben, wir müssen das sagen, was wir denken und das tun, was wir sagen. Und das vermisse ich irgendwie sehr. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Wir müssen einfach auch aushalten, wenn Leute uns widersprechen und wenn Leute auch versuchen, einen in eine komische Ecke zu drängen, was soll denn schon groß passieren?
Das ist ja auch, Sie machen ja Wissenschaftskabarett, das ist ja auch ein Wesen der Wissenschaft, ne? Dass man Widerspruch hinnimmt, dass man Dinge hinterfragt, dass man Gewissheiten in Frage stellt und letztlich...
Ja. Also im Grunde wurden alle großen wissenschaftlichen Revolutionen gegen die Mehrheitsmeinung erstritten. Also Kepler oder Galilei, die haben halt gesagt, Moment mal, also die Erde ist nicht das Zentrum, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Das war damals eine Affront. Da hat die Kirche gesagt, Moment mal, das könnt ihr doch so nicht sagen. Oder Alfred Wegener, der als erster Geologe die Plattentektonik, also gesagt hat, dass früher die Kontinentalplatten zusammenlagen und sich auseinandergedriftet haben. Das war zu diesem Zeitpunkt auch ein totaler Affront in der Wissenschaftscommunity. Das heißt also, es gibt unzählige Beispiele davon, wie große Erkenntnisse entstanden sind, weil eben Leute, die von dem überzeugt waren, was sie gedacht haben, sich hingestellt haben und gesagt, nein, ich sehe es anders, ich habe sogar Beweise dafür. Das heißt nicht, dass jeder, der eine andere Meinung hat, automatisch klug ist. Aber wenn wir die dummen Ideen nicht zulassen, dann kriegen wir die Klugen erst recht nicht mit.
Schön gesagt. Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel, da geht es so ein bisschen um Ihre Jugend. Das Kapitel heißt Okay, Boomer, aber Sie gehören ja eigentlich einer anderen Generation an. Sie sind ja die Generation X oder ja, im Deutschen ja. Sagt man Generation Golf.
Das habe ich mir jetzt auch sagen lassen, dass ich eigentlich gar kein Boomer mehr bin.
Nein, Sie sind noch zu jung, Herr Ebert, Sie sind noch zu jung. Sie sind Jahrgang 68.
Ja,
das sind die. Das ist, glaube ich, die Generation X. Die geht dann bis 1980 geht die, glaube ich. Ich bin 81er Jahrgang. Ich bin der erste Jahrgang, der dann schon, glaube ich, zu den Millennials gezählt wird.
Ja, ja.
Sie beschreiben so Ihre Jugend als etwas sehr Unbeschwertes und Freies und auch ein Stück weit Unkontrolliertes und sagen, wir würden momentan in einer Ära leben der elterlichen Überbesorgtheit,
ja.
In der Kinder einerseits überbehütet werden, andererseits auch nicht mehr lernen, mit Kritik umzugehen, nicht mehr lernen, auch in Gruppen entsprechend Streit auszuhalten. Woran machen Sie das fest?
Also es basiert im Grunde genommen dieses Kapitel natürlich auf der eigenen Erfahrung, wie ich als Boomer damals oder als Spätboomer oder als Generation X, wie ich aufgewachsen bin. Damit können sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen identifizieren. Dieser Klassiker, dass ich bin im Odenwald aufgewachsen, dass die Eltern gesagt haben, so geh raus zum Spielen und um 6 Uhr gibt's Abendessen, dann bist du wieder da. Und dazwischen wussten die nicht, was wir gemacht haben. Das heißt, wir mussten alles miteinander ausmachen, wir mussten Streit miteinander ausmachen, man musste ein Sozialverhalten selbst entwickeln innerhalb von einer Gruppe und dadurch sind, glaube ich, viele coole Leute entstanden durch dieses selbstorganisierende System. Und zum anderen basiert dieses Kapitel eben auch auf Langzeitstudien von Generationenforschern. Rüdiger Maas habe ich oft zitiert, Jonathan Haidt in Amerika, der sich mit dem unterschiedlichen Sozialverhalten von jungen und früheren jungen Menschen das untersucht hat und verglichen haben. Und eigentlich weisen alle Studien in dieselbe Richtung, dass die Generation derer, die so in den 80er, 90er Jahren geboren wurden, gegenüber der jetzigen neueren Generation, die jetzt so 20 sind, 30 teilweise, dass die tatsächlich laut eigenen Umfragen, nach eigenem Bekunden glücklicher sind als die heutigen. Und sowohl Rüdiger Maas als auch Jonathan Haidt begründen das eben mit diesem Dilemma auf der einen Seite Überbehütung der Eltern. Wenn man sich überlegt, 50%, glaube ich, aller 10-Jährigen werden von ihren Eltern zur Schule gebracht. Früher hat man gesagt, erster Schultag, da gehe ich mit dir hin und ab dann kannst du das jetzt. So. Also es gibt viele, viele Hinweise darauf, dass auch Spielplätze sind im Grunde genommen Hochsicherheitszonen geworden. Man kann sich eigentlich nicht mehr beim Spielen verletzen, weil alles irgendwie abgesoftet ist. Und dadurch lernen Kinder natürlich auch nicht, also natürlich geht es nicht darum, die zu Folterwerkzeugen zu machen, sondern dass eben manchmal ein blauer Fleck oder eine Schramme natürlich einen, was für die Zukunft lehrt. Das passiert alles immer weniger. Und das ist das eine, Überbehütung in vielerlei Hinsicht. Und zum anderen, man lässt diese Kinder natürlich in den sozialen Medien total alleine. Und die sozialen, also das, was man eigentlich im normalen Leben macht, bemuttern, betütteln, macht man, wenn man sie vor Smartphone setzt, in keinster Weise. Die können dann Teil, ich meine, jeder Teenager weiß, man kann da die fürchterlichsten Sachen auf Instagram und auf TikTok sehen und die Eltern denken, das ist in Ordnung. Vielleicht denken sie nicht, das ist in Ordnung, aber in dieser Diskrepanz wachsen Jugendliche auf und das führt eben nicht dazu, dass diese jungen Menschen zu besonders reifen reflektierten Menschen werden. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie, es klingt jetzt so, Opa erzählt vom Krieg. Ich zitiere da nur Studienergebnisse und das zeigen eigentlich alle Hinweise darauf, dass die Generation, der heute 20-Jährigen sind, diejenige Generation ist, die am stärksten unter Selbstverletzungen, Suizidgedanken, kompletter Unsicherheit, Verunsicherung leiden, als jede andere Generation vor ihnen. Also das ist eigentlich ein großes Dilemma.
Obwohl es eine Generation ist, die ja in beispiellosen Wohlstand und sozialer Sicherheit aufwächst.
Total, genau. Also es zeigt irgendwie, dass das erstmal nicht viel bedeutet. Wenn ich eben ein paar Sachen, es gibt eine japanische Studie, die zeigt, total interessant, dass Überbehütung dazu führt, da hat man Erwachsene, die überbehütet wurden, extrem überbehütet wurden, hat man in Gehirnscan gelegt und die zeigen dieselben Anzeichen im Gehirnscan wie Menschen, die in ihrer Jugend und in ihrer Kindheit extrem vernachlässigt, verwahrlost wurden. Aha. Das heißt also, Überbehütung erzeugt eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Diese Menschen zeigen dieselben Symptome wie Menschen, die in der Kindheit vernachlässigt wurden. Mhm.
Interessant. Auf der anderen Seite macht man der Jugend ja auch bewusst Angst. Also das ist eine Generation, die von großen Ängsten auch geprägt ist. Momentan gibt es das Schlagwort Klimaangst. Ja. Ich sehe immer wieder Beiträge, wie man am besten mit Klimaangst umgeht. Denk mir immer, hört auf, diese Angst zu schüren. Das wäre ja ein guter Anfang. Aber tatsächlich redet man jungen Menschen ja ein, die Menschheit würde aussterben aufgrund der globalen Erwärmung und deswegen ja auch die sogenannte letzte Generation, weil diese Leute das offenbar wirklich wörtlich nehmen und glauben, nach ihnen würde die Menschheit nicht mehr existieren. Genauso hat man ihnen bei Corona ja eingeredet, wer in der Schule keine Masken trägt und nicht 1,50 Meter Abstand zum Klassenkameraden hält, der bringt seine Oma um. Also man macht den jungen Leuten ja auch bewusst Angst. Das ist ja nichts, wo man von ausgehen kann, dass das gesund für die kindliche oder jugendliche Psyche ist.
Ja, also ich sag, die Berichterstattung wurde natürlich in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht immer hysterischer. Das ist ganz klar. Und das natürlich das, was mit jungen Menschen macht, die natürlich noch nicht so gefestigt und entwickelt sind, ist auch klar. Gleichzeitig gibt es eben aber auch diese Theorie, und ich glaube, das stimmt beides ein bisschen, dass durch diese Überbehütung plus soziale Medien die Depressionsraten der Jugendlichen so stark wachsen, dass die sowieso deprimiert sind. Das heißt, oftmals suchen sie sich dann einen äußeren Anlass, wie zum Beispiel die Angst vor Klimaveränderungen, die Angst vor der Klimakatastrophe und projizieren eigentlich ihre Depression auf dieses äußere Ereignis. Ich glaube, das hat beides, es ist beides ein bisschen wahr. Hysterisierung von mediale Hysterisierung und gleichzeitig höhere Depressionsraten bei jungen Menschen durch den exzessiven Benutzung von sozialen Medien. Aha. Also ich habe versucht, das zu analysieren, das zu schreiben, ohne zu sagen, ich habe da jetzt eine Erklärung oder eine Lösung für. Also ja, das ich versuche da in vielerlei Hinsicht zu verstehen, wie bestimmte Phänomene, denen wir heute gegenüberstehen, wie die zustande gekommen sind und was die mit uns machen. Und ja, hoffe, dass das die Leute dann auch interessiert. Und ohne jetzt zu sagen, ich habe jetzt da eine 0815-Lösung, weil ich glaube, damit macht man sich auch unglaubwürdig, wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß, wie es geht. Es würde mir schon helfen, wenn die Leute sich in der derzeitigen Situation, in vielen Problemen, die wir haben, den vielen Herausforderungen in Deutschland und in Europa, dass man sich so auch ein bisschen ehrlicher macht und sagt, diese Probleme haben wir, diese Herausforderungen haben wir. Denn wenn es überhaupt eine Verbesserung gibt, in vielerlei Hinsicht, dann fängt die eigentlich immer damit an, indem man eine Situation klar analysiert.
Dazu liefern Sie einen Beitrag mit Ihrem Buch. Jetzt sind die Themen, über die wir gesprochen haben, gerade das letzte natürlich sehr schwere Themen. Jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, Comedy Gold, psychische Erkrankungen und Probleme der jungen Generation. Aber Sie haben ja auch gesagt, Sie haben ein Stück weit die Leichtigkeit Ihrer früheren Bücher verloren. Trotzdem enden Sie ja optimistisch. In Ihrem letzten Kapitel appellieren Sie ja an die Tugenden, die unsere Kultur, unser Land groß gemacht haben und sagen, wenn wir uns darauf wieder besinnen, dann geht's auch wieder aufwärts. Tun Sie das doch bitte auch in diesem Podcast. Ich möchte, dass wir optimistisch diesen Podcast schließen können.
Ja, sehr gerne.
Damit alle ihn hören, auch mit einem guten Gefühl nach draußen gehen und nicht sagen, Mensch, jetzt haben wir den Vince Ebert bei R21 frei herausgehört und jetzt ist meine Stimmung im Keller.
Ich glaube, dass wir wahnsinnig viele gute Leute und wahnsinnig tolle Leute nach wie vor haben. Ich merke das immer wieder, wenn ich meine Shows spiele, wenn ich bei Unternehmen bin. Das gibt unfassbar viele Leute in Deutschland, die auf der einen Seite Bock haben, was zu machen, die Energie haben, die klug sind, die intelligent sind, die Fantasie haben, die gerne ins Risiko gehen würden. Aber sich natürlich von diesen äußeren Gegebenheiten durch die Politik, durch die Bürokratie sehr, sehr eingeengt fühlen. Und ich glaube, dass wir die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir dem eine Stimme geben, dass sich viele Menschen, die das Gefühl haben, ich will was machen, ich möchte was bewegen, dass man aufsteht und sagt, ich erhebe meine Stimme, ich gehe in den Dissens, ich versuche, meine Autonomie wieder zurückzubekommen. Also da Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, das sind die Werte, die auch die Aufklärung ausgemacht hat. Und wenn man sich anguckt, Deutschland war ja schon einmal der kranke Mann Europas. Und dann kamen irgendwie ein paar Reformen durch die Politik, durch Gerhard Schröder, das will die SPD ja gar nicht mehr wissen. Aber es hat sich in sehr kurzer Zeit gedreht. Und wenn man sie jetzt mal weltweit anschaut, also ein ganz positives Beispiel ist für mich Javier Milei in Argentinien, der Präsident, der ja in Deutschland leider auch als Rechtspopulist verunglimpft wurde oder immer noch wird. Argentinien seit 100 Jahren eigentlich früher das reicher als Deutschland gewesen, kulturell, humanistisch, industriell, tolles Land gewesen, Ende des 19. Jahrhunderts. Und durch 100 Jahre Misswirtschaft komplett in Grund und Boden gewirtschaftet wurde. Und Milei, der jetzt seit 1,5 Jahren Präsident ist, der konsequent Bürokratien abgebaut hat, der im Grunde genommen alles das macht, was Politiker unter 4 Augen einem sagen, der dem Volk die Eigenverantwortung wieder zurückgegeben hat, hat einen unfassbaren Boost ausgelöst. Also das Wirtschaftswachstum ist gestiegen und vor allem, was ich noch viel entscheidender finde, die Leute haben wieder Hoffnung. Denen geht's immer noch deutlich schlechter, als es uns jetzt geht. Aber die sagen, wir haben wieder Luft zum Atmen, wir können wieder was bewegen. Und das löst bei den Leuten eine unfassbare Euphorie aus. Und ich glaube, in Deutschland haben wir dieses Potenzial durchaus.
Das ist ein optimistisches Schlusswort. Jetzt brauchen wir nur noch einen deutschen Milay. Ganz herzlichen Dank, lieber Vince Ebert, dass Sie bei Frei heraus zu Gast waren.
Dankeschön.
Und das war die 15. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Nächsten Monat wird die Journalistin Julia Ruß bei mir zu Gast sein. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann aktivieren Sie doch bei Ihrem Streaming-Anbieter am besten die Benachrichtigung für unseren Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns auch gerne im Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, Ihr Martin Hagen.